SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
SR3 hier mit der Region am Nachmittag. Da ist was los in Saarbrücken. Unterhalb vom Sonnenberg hat uns SR3-Hörer Michael per WhatsApp-Sprachnachricht gesagt.
In Saarbrücken auf der Schönbach, wo dieser Hang abgerutscht ist, wo der einen Bunker und Munition gefunden hat, ist wieder jede Menge los. Da steht Polizei, privat, wahrscheinlich Kripo mit Blaulicht. Ich gehe davon aus, dass da nochmal irgendwas gefunden wurde. Was vielleicht für euch interessant?
Ja, ist es tatsächlich und auch für alle SR3-Hörer. Vielen Dank, Michael. Wir haben natürlich nachgefragt. Dort wurden bei Hangarbeiten menschliche Knochen gefunden. Mehr dazu will ich jetzt von der Polizei wissen und zwar vom Pressesprecher Stefan Lasotta. Herr Lasotta, was können Sie denn über diesen gruseligen Knochenfund sagen?
Wir gehen davon aus, dass die schon längere Zeit dort liegen und versuchen jetzt zum einen die Herkunft der Knochen zu ermitteln, suchen auch noch, ob es noch weitere Knochen dort gibt, haben aber keinen Anhaltspunkt für einen aktuellen strafrechtlichen Hintergrund.
Also Sie gehen von was denn aus? Also wie sollen denn sonst so menschliche Knochen da hinkommen?
In dem Bereich laufen ja seit längerer Zeit Hangabsicherungsarbeiten. Da wurden ja bereits Teile eines aus dem letzten Weltkrieg stammenden Bunkers gefunden. Ob da jetzt ein Zusammenhang mit diesem Fund besteht, können wir derzeit noch nicht abschätzen. Das sollen dann eben die weiteren Ermittlungen zeigen.
Stimmt, es ist noch gar nicht so lange her, dass dort an derselben oder ähnlichen Stelle schon mal Knochen gefunden worden sind, ne?
Ja, in dem Bereich St. Arnold wurden vor ein paar Jahren durch eine Schulklasse Knochen gefunden. Die konnten wir zeitlich in den Zweiten Weltkrieg terminieren oder festlegen, sodass wir im Moment auch einen Zusammenhang sehen. Aber wir haben auf der anderen Seite noch keinen richtigen Nachweise dafür.
Wie sieht denn die Arbeit der Polizei da jetzt aus?
Zum einen suchen wir jetzt an der Stelle, wo diese Knochen freigelegt wurden, ob wir noch Anhaltspunkte finden, die unsere Annahme hier bestätigen oder auch widerlegen.
Und dann werden jetzt die Knochen abgeglichen mit den Knochen, die damals schon gefunden wurden?
Nee, also wir werden die Knochen wahrscheinlich in der Rechtsmedizin untersuchen lassen, die dann sagen können, aus welchem Zeitraum die denn stammen, wie lange die dort liegen. Das wird uns vielleicht weiterhelfen, um die Herkunft der Knochen zu ermitteln, wenn das überhaupt noch möglich ist.
Ein Hörer hatte uns ja, haben wir gerade gehört, Bescheid gegeben, dass da viel Polizei an dieser Stelle ist und uns gefragt, was da los ist. Wie lange sind Sie denn da jetzt noch vor Ort?
Das kann ich im Moment nicht abschätzen. Es kann sein, dass die Suchmaßnahmen auch morgen noch fortgesetzt werden.
Hat das irgendwelche Beeinträchtigungen für den Verkehr?
Das ist, soweit mir bekannt ist, neben der Fahrbahn. Dort ist ja schon bereits eine Absperrung in dem Hanggelände. Das heißt, Auswirkungen auf den Straßenverkehr sollte das nicht haben.
Sagt Polizeipressesprecher Stefan Lasotta. Wir haben über die menschlichen Knochen gesprochen, die am Saarbrücker Sonnenberg gefunden wurden. Vermutlich handelt es sich um Knochen aus dem Zweiten Weltkrieg, wie wir gehört haben. Gruselig ist so ein Fund trotzdem. Waren Sie schon mal weg aus dem Saarland? Immer wieder zieht es ja Menschen in die Ferne. Also ich meine jetzt nicht nur in die Pfalz, sondern noch ein bisschen weiter weg. Aber Saarländer sind ja auch bekannt dafür, dass sie gerne wiederkommen. Und solche Geschichten erzählen wir in dieser Woche. Wie die von Luisa aus Kleinblittersdorf. Sie war Anfang 20, als sie ihren Koffer gepackt und nach Berlin gegangen ist. Studieren, Großstadt, neue Eindrücke. Das volle Kontrastprogramm zum Saarland. Heute lebt sie wieder hier und das fühlt sich richtig gut an, sagt sie. Warum? Das weiß SR3-Reporterin Johanna Hitschler.
Auch schon alleine jeden Tag denselben Postboten zu sehen, finde ich irgendwie einfach schön. Also der hat sich jetzt auch die Haare implantieren lassen in Istanbul. Ich frage ihn immer nach den Fortschritten. Fühlt sich irgendwie einfach vertraut an, ist einfach schön.
Luisa lebt wieder da, wo alles angefangen hat. In Kleinblittersdorf bei ihren Eltern und genießt genau das, was sie früher eher übersehen hat. Dabei sah es vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Luisa wollte damals nur eins: raus aus dem Saarland. Mit 24 war sie mitten im Lehramtsstudium, aber so richtig glücklich war sie damit nicht. Als sie dann ganz spontan ein Jobangebot als Kindermädchen in Berlin bekam, war das für sie die perfekte Gelegenheit, mal rauszukommen.
Ich war davor noch nie in Berlin und war dann natürlich auch total unvoreingenommen, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Und erstmal war es halt so super aufregend, ne? Weil ich mir dachte, krass, jetzt bin ich in der Hauptstadt und in Berlin kann man ja zu jeder Zeit alles machen. Schon alleine das Angebot an Essensbestellungen, die man da abgeben kann, ich war halt so in Heaven, so weißt du? Ich habe mir halt gedacht so, boah, das ist es jetzt.
Luisa liebt das neue Leben in der Hauptstadt. Die Energie, die Möglichkeiten, das Gefühl von Freiheit. Aber irgendwann merkt sie, da fehlt was.
Aber dann muss ich sagen, hat sich für mich das bestätigt, was viele über Berlin sagen. Es ist wirklich eine einsame Stadt. machen. Also ich habe mir schon gewünscht, dann wirklich auch so einen festen Freundeskreis zu haben, dass man weiß, so am Wochenende mache ich was mit der oder mit dem oder so. Und das war halt so nicht möglich. Und da muss ich schon sagen, dass ich mich dann doch irgendwann auch ein bisschen einsam gefühlt habe.
Nach 2 Jahren in Berlin endet ihr Arbeitsverhältnis. Und Luisa steht vor der Frage, bleiben oder gehen?
Für mich war die Zeit in Berlin schön, weil ich bei dieser Familie war. Und als die dann nicht mehr da war, habe ich mich auch irgendwie emotional überhaupt nicht mehr verbunden gefühlt mit unserer Hauptstadt. Und ich hatte dann auch überlegt, in eine andere große Stadt zu ziehen, aber das war für mich dann irgendwie so ziellos. Und das hat sich für mich dann irgendwie so angefühlt wie so ein schlechter Kompromiss, weil ich hatte ja hier meine Leute, die mit offenen Armen auf mich gewartet haben. Und für mich gehört zur Heimat, sich geliebt zu fühlen und willkommen zu fühlen. Und Saarbrücken war in dem Moment einfach der Ort, der mir genau das gegeben hat und immer auch noch gibt.
Seit ihrer Rückkehr arbeitet Luisa als Model und ist damit viel unterwegs. Klein Blittersdorf ist für sie vor allem ein Rückzugsort. Der perfekte Gegenpol zum Job, der sie oft in große Städte bringt.
Wenn ich dann wieder da bin, dann genieße ich das auch einfach, hier zu sein und ungeschminkt rumzulaufen und mit den Hunden spazieren zu gehen, mit meiner Mama zu kochen. Das ist für mich auch irgendwie so der perfekte Ausgleich. Und bin einfach dankbar, dass ich gerade wieder in meinem gewohnten Nestchen sein darf und auch wieder so ein bisschen Kind sein darf in der Hinsicht. Also sich so ein bisschen fallen lassen in so dieses warme Bett des Elternhauses. Und ja, das ist einfach gerade schön.
Mehr solcher Heimkehrer-Geschichten finden Sie in der ARD-Audiothek, in dem Feature von meiner Kollegin oder auch bei uns in der SR3-App unter Podcasts Land und Leute. Polizisten brauchen eine gute Ausrüstung. Schließlich begeben sie sich beruflich ja in Gefahr. Und genau das haben sie im Saarland offenbar nicht. Eine gute Ausrüstung, sagt die Deutsche Polizeigewerkschaft hier bei uns im Saarland. Die Ausrüstung ist laut Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft Seen teilweise veraltet. Außerdem fehle es an Ressourcen für die Aus- und Fortbildung, sagt er. Denise Friemann aus der SR Landespolitik-Redaktion hat sich angeschaut, wie es mit der Polizeiausrüstung genau aussieht.
Messer weg oder ich setze Strom ein.
Das Einsatz- und Trainingszentrum der saarländischen Polizei in Göttelborn. Die Polizeibeamten trainieren für den Einsatz im Ernstfall mit dem Taser. Mittlerweile hat immer einer von 2 Beamten auf Streife einen Taser dabei. Lars Hoffmann, der Ausbildungsleiter in diesem Bereich, erklärt die Vorteile.
Der Taser schließt grundsätzlich eine Lücke zwischen allen Einsatzmitteln, die die Polizeibeamten und Beamtinnen am Mann oder Frau haben, wie beispielsweise ein Schlagstock, ein Pfefferspray und so weiter, bis hin zum Ultima Ratio der Schusswaffe. Ich kann ihn einsetzen, beispielsweise bei körperlich stark überlegenen Personen. Ich muss quasi keinen Kampf riskieren, ich muss mich selber nicht verletzen. Ich kann auf meinen Kollegen aufpassen, auf die Kollegin aufpassen. Und es gibt auch beim Gegenüber keine Primärverletzungen durch den Taser.
Aber die Geräte sind veraltet und müssten eigentlich durch neuere ersetzt werden, findet zumindest der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft im Saarland Seen. Auch an anderen Stellen hapert es laut Seen bei der Ausrüstung.
Die Funkstreifenwägen verfügen über standardisierte Erste-Hilfe-Kästen, wie sie, glaube ich, auch als Standardauslieferung in den Fahrzeugen vorhanden sind. Aber das passt natürlich nicht zu dem Tätigkeitsfeld der Polizistinnen und Polizisten. Dort muss also etwas getan werden und damit verbunden auch eine gezielte Aus- und Fortbildung, also eine spezialisierte Aus- und Fortbildung. Wir reden dort von erweiterter Ersten-Hilfe im Bundesgebiet oder von taktischer Einsatzmedizin, um halt die Kolleginnen und Kollegen auf Eventualitäten vorzubereiten, die wir natürlich nicht hoffen, die wir aber einfach eben nicht ausschließen können.
Mehr Ressourcen bei der Aus- und Fortbildung, auch das eine Forderung der Gewerkschaft. Es fehle an Raumschießanlagen, Fahrsimulatoren und verbindlichen Zeitfenstern für regelmäßige Trainings. Einen Fahrsimulator gibt es zwar bereits in Göttelborn, hier sollen zum Beispiel Einsatzfahrten oder Verfolgungsfahrten trainiert werden, also all das, was auf der Straße nicht so einfach geht. Das Problem ist aber, bisher ist er noch nicht einsatzbereit.
Es gab Gespräche dazu, wir haben einen Fahrsimulator organisiert, wir haben die Räumlichkeiten geschafft. Also aus meiner Sicht, von den Möglichkeiten, die wir haben, haben wir das jetzt gut auf den Weg gebracht und wir sind froh, wenn wir jetzt in diesem Sommer starten können.
Erklärt Christopher Wolf, der Rektor der Fachhochschule für die Verwaltung des Saarlandes. Aber selbst wenn der Fahrsimulator im Sommer dann auch eingesetzt werden kann, soll er zwar vorrangig für alle Polizisten des Saarlandes dienen, aber kann auch für die Weiterbildung von Rettungskräften und Feuerwehr genutzt werden. Kurz gesagt also, ein Simulator für mehrere tausend Menschen. Und das sind noch nicht alle Baustellen. Laut Seen hapert es auch bei der Digitalisierung. Es sei zwar schon einiges passiert, beispielsweise gibt es jetzt Kameras in den Streifenwegen. Aus Sicht der Gewerkschaft geht das aber alles zu langsam. Das Innenministerium wiederum ist zufrieden mit der Weiterentwicklung. Man sei auf einem guten Weg. Schaut man sich die Gegebenheiten vor Ort an, zeigt sich aber, es gibt noch einiges zu tun.
Der wichtigste christliche Feiertag steht vor der Tür und immer weniger Leute interessiert es. Das ist seit vielen Jahren schon so. Auch im katholischen aller Bundesländer hier bei uns im Saarland. Vor kurzem haben wir erst drüber gesprochen, dass im Saarland inzwischen nur noch rund jeder Zweite in der katholischen Kirche ist. Das war früher mal ganz anders. Ja, was bedeutet das für die Ostermessen? Leere Bänke? Wir sprechen drüber mit Clemens Kiefer. Er ist Dekan im pastoralen Raum in Neunkirchen. Hallo, Herr Kiefer.
Hallo.
Sorgen Sie sich um leere Bänke jetzt an Ostern?
Nein, jetzt an Ostern eher nicht. Da sind die Kirchen, Gott sei Dank, wenn es bei uns, wo ich Gottesdienst halte, immer noch gut gefüllt. Und da freue ich mich auch drüber. Ich freue mich über jeden, der kommt.
Da geht es wahrscheinlich nicht all Ihren Kollegen so. Was machen Sie denn konkret, um Menschen an Ostern oder generell wieder in die Kirche zu holen?
Also bei uns wird an Ostern zum Beispiel wirklich gefeiert. Das finde ich wichtig, dass man das nicht nur auf den Gottesdienst beschränkt, sondern im Nachgang gibt es vor allem in der Osternacht noch eine schöne Feier, die Nacht durch. Ja, also wer so lange bleiben will, darf so lange bleiben. Dass man wirklich Gemeinschaft fühlt und dass Gemeinschaft da ist. Weil Ostern ist ja ein Fest von Hoffnung. Und Hoffnung kann ich, glaube ich, nur erfahren, wenn ich wirklich in Gemeinschaft bin.
Also das heißt, Sie sagen, Sie geben sich da auch besonders Mühe?
Das kann ich jetzt so. Ich gehe mal davon aus, dass mehr kommen, ja, weil klar ist, man kann sich danach noch treffen. Ich glaube, wir dürfen die nicht nur auf den Gottesdienst beschränken, bin ich der Meinung, sondern müssen beides wählen. Also die Liturgie und auch die Gemeinschaft. Das merke ich an vielen Stellen immer dann, wenn wir irgendwas Gemeinschaftsförderndes machen, im Gottesdienst oder mit dem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, dann kommen noch mehr Leute.
Trotzdem kann man ja seine Augen vor der Austrittswelle jetzt nicht verschließen. Nee. Also was macht denn die Kirche da nicht richtig aus Ihrer Sicht?
Also da sind wir noch ein bisschen steif in vielen Bereichen. Ich bin schon der Meinung, wahrscheinlich müssten wir uns stärker öffnen im Priestertum, dass da auch verheiratete Männer, Priester, dass Frauen da reinkommen können, dass Frauen das machen können. Also da bin ich schon dafür. Aber die Fehler sind ja vorher gemacht worden. Da brauchen wir ja nichts drüber zu sagen. Das ist die Missbrauchsaffäre. Und da kann ich nur sagen, da sind wir eigentlich gut in der Aufarbeitung. Da bin ich sehr zufrieden.
Ich glaube, das würde nicht jeder unterschreiben, oder?
Das würde nicht jeder unterschreiben. So ist das, die Aufarbeitung selber der Missbrauchsfälle, das hat zu lange gedauert. Da bin ich auch ganz klar der Meinung. Aber was jetzt an Präventionsarbeit passiert, in der Jugendarbeit, wir haben ja in Vorbau noch eine riesen Jugendarbeit. Ja? Mhm. Wir fahren mit 150 Kindern und Jugendlichen in so eine Ferienfreizeit. Ja? Wenn ich dann darauf bedacht bin, dass die da Gruppenleiter sind, auch wirklich geschult sind, wie gehe ich mit Jugendlichen um und Kindern, und zum anderen sensibel wird dafür. Das ist das A und O.
Und vor allem die Augen auch nicht mehr verschließt.
Die Augen nicht verschließen, das finde ich das A und O. Das war der größte Fehler, den die katholische Kirche gemacht hat. Und das kann ich sagen, das passiert derzeit nicht mehr.
Was würden Sie sich denn an Unterstützung, sagen wir mal, von ganz oben wünschen bei Ihrer Arbeit, um wieder mehr Leute in die Kirche zu kriegen?
Ja, dass die Kirche sie an sich öffnet. Das müsste in Rom anfangen und das müsste natürlich auch beim Bischof ankommen, dass man sich wirklich öffnet für alle Gruppen. Wir können nicht Menschen ablehnen, weil sie nicht in unser System oder in unser Gedankenbild reinpassen. Ich finde, je vielfältiger wir sind, ja, desto schöner wird das auch. Und desto, glaube ich, kommen wir auch weiter voran.
Wir haben mit Clemens Kiefer, er ist Dekan in Neunkirchen, gesprochen und sorgt sich, wie wir gehört haben, nicht darum, dass seine Kirchenbänke jetzt über Ostern leer bleiben, sondern er sorgt sich weiterhin über die vielen Kirchenaustritte. Unter anderem darüber haben wir mit ihm gesprochen.